Ich mache heute weiter in dieser Reihe, die ihr habt, Reformation. Und mein Thema heute ist, erinnere dich, wer du bist und dann lebe so. Es ist ja unglaublich, wie sehr unser Denken über uns selbst unser Verhalten beeinflussen kann. Ich habe mal gehört, dass es bei Herzinfarktpatienten vorkommt, dass wenn die einen Herzinfarkt gehabt haben, manche Herzinfarktpatienten danach diese feste Überzeugung haben, dass sie chronische Herzprobleme haben. Das muss aber nicht immer der Fall sein. Es kann auch sein, dass man einen Herzinfarkt hat und danach das Herz aber gut weiter funktioniert. Aber die Leute sind so überzeugt davon, dass sie chronische Herzprobleme haben, dass sie tatsächliche Herzprobleme bekommen. Die denken den ganzen Tag darüber nach, ob jetzt im nächsten Moment schon wieder der Herzinfarkt kommen könnte. Die sind so überzeugt, dass sie gefährdet sind, dass sie herzkranke Menschen sind, dass sie Herzrhythmusstörungen bekommen. Und über diesen Punkt, wie sehr unser Denken über uns selbst, unser Verhalten zutiefst prägt, darüber wollen wir heute sprechen. Und wir wollen uns dazu einen Text angucken, einen Abschnitt aus dem Brief von Paulus an die Gemeinde in Kolosse. Wenn ihr eine Bibel dabei habt oder eine Bibel auf eurem Handy habt, dann könnt ihr das jetzt schon mal aufschlagen. Und wir gucken uns gleich Kolosser 3 an, die Verse 1 bis 17. Der Grund, warum Paulus überhaupt einen Brief an die Gemeinde in Kolosse geschrieben hat, war, dass es dort eine Irrlehre gab. Und ich möchte euch die Situation in Kolosse kurz beschreiben. Die Leute in Kolosse waren Christen, aber es gab Leute in der Gemeinde und Lehrer, die von außen gekommen sind, die ihnen vermittelt haben, Leute, um ein erfülltes Leben zu haben, um sozusagen auf die nächste geistliche Stufe zu kommen, müsst ihr euch richtig ins Zeug legen. Wir haben hier mal so einen Verhaltenskatalog erarbeitet. Das geht über das, an welchen Wochentagen ihr was zu machen habt. Es geht bis zu ziemlich strengen Ernährungsvorschriften. Und wir haben richtig gute Tipps für euch. Und eigentlich nicht nur Tipps, sondern Voraussetzungen, die ihr erfüllen müsst, um so ein bisschen auf eine nächste geistliche Stufe zu kommen. Und das heißt, die Kolosser haben sich die ganze Zeit unter Druck gefühlt, was sie alles erfüllen müssen und wie sie sich ins Zeug legen müssen, um auf diese nächste geistliche Ebene zu kommen, um ein erfülltes und befreites Leben zu führen. Und nicht nur das. Die Gemeinde in Kolosser, das war auch eine ziemlich charismatische Gemeinde. Und die Lehrer, die dazugekommen sind, waren überzeugt, dass gerade besondere geistliche Erfahrungen, Begegnungen mit Engeln, besondere Visionen und solche geistlichen Dinge nötig sind, um auf diese geistliche Stufe zu kommen. Das heißt, in Kolosse waren die immer hinterher, so diesen nächsten geistlichen Push zu haben. Und wenn jemand sagen konnte, hey, ich habe mit dem Engel gesprochen, das war der größte Held in der Gemeinde. Ich weiß nicht, ob euch das ein bisschen bekannt vorkommt. Auch in christlichen Gemeinden und gerade auch in ein bisschen charismatisch geprägten Gemeinden finden wir das. Und das Interessante ist, dass Paulus an diese Gemeinde in Kolosse schreibt, um ihm eine Sache vor allem deutlich zu machen. Leute, ihr müsst nicht erst auf eine nächste geistliche Stufe kommen. Durch Jesus Christus seid ihr schon auf einer anderen geistlichen Stufe und da braucht ihr euch nicht durch Verhaltensnormen oder durch besondere Offenbarung hochzuarbeiten. Das Wichtigste, damit ihr ein erfülltes und verändertes Leben führt, sind nicht diese ganzen Regeln und diese besonderen Ereignisse, sondern das Wichtigste ist, dass ihr versteht, wer ihr durch Jesus jetzt schon seid. Wir wollen das mal lesen. Ich lese einen längeren Textabschnitt vor. Ich habe die neue Genfer Übersetzung. Wir lesen die ganzen 17 Verse und ihr könnt mitlesen, wenn ihr wollt. Paulus schreibt: Da ihr nun also zusammen mit Christus auferweckt worden seid, sollt ihr euch ganz auf die himmlische Welt ausrichten, in der Christus auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite sitzt. Richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist, nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört. Denn ihr seid dieser Welt gegenüber gestorben und euer neues Leben ist ein Leben mit Christus in der Gegenwart Gottes. Jetzt ist dieses Leben den Blicken der Menschen verborgen. Doch wenn Christus euer Leben in seiner Herrlichkeit erscheint, wird sichtbar werden, dass ihr, an seiner Herrlichkeit teilhabt. Tötet daher, was in den verschiedenen Bereichen eures Lebens noch zu dieser Welt gehört. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, ungezügelte Leidenschaft, böses Verlangen, Habgier. Habgier ist nichts anderes als Götzendienst. Wegen dieser Dinge bricht Gottes Zorn über die herein, die nicht bereit sind, ihm zu gehorchen. Auch ihr habt euch früher so verhalten. Euer ganzes Leben wurde von diesen Dingen bestimmt. Doch jetzt legt das alles ab, auch Zorn, Aufbrausen, Bosheit und Verleumdung. Kein gemeines Wort darf über eure Lippen kommen. Belügt einander nicht mehr. Ihr habt doch das alte Gewand ausgezogen, den alten Menschen mit seinen Verhaltensweisen. Und ihr habt das neue Gewand angezogen, den neuen, von Gott erschaffenen Menschen, der fortwährend erneuert wird, damit ihr Gott immer besser kennenlernt und seinem Bild ähnlich werdet. Was diesen neuen Menschen betrifft, spielt es keine Rolle mehr, ob jemand Grieche oder Jude ist, beschnitten oder unbeschnitten, ungebildet oder sogar unzivilisiert, Sklave oder freier Bürger. Das Einzige, was zählt, ist Christus. Er ist alles in allen. Geschwister, ihr seid von Gott erwählt. Ihr gehört zu seinem heiligen Volk. Ihr seid von Gott geliebt. Darum kleidet euch nun in tiefes Mitgefühl, in Freundlichkeit, Bescheidenheit, Rücksichtnahme und Geduld. Geht nachsichtig miteinander um und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Genauso wie der Herr euch vergeben hat, sollt ihr auch einander vergeben. Vor allem aber bekleidet euch mit der Liebe. Sie ist das Band, das euch zu einer vollkommenen Einheit zusammenschließt. Der Frieden, der von Christus kommt, regiere euer Herz und alles, was ihr tut. Als Glieder eines Leibes seid ihr dazu berufen, miteinander in diesem Frieden zu leben und seid voll Dankbarkeit gegenüber Gott. Lasst die Botschaft von Christus bei euch ihren ganzen Reichtum entfalten. Unterrichtet einander in der Lehre Christi und zeigt einander den rechten Weg. Tut es mit der ganzen Weisheit, die Gott euch gegeben hat. Singt Psalmen, Lobgesänge und von Gottes Geist eingegebene Lieder. Singt sie dankbar und aus tiefstem Herzen. Zur Ehre Gottes. Alles, was ihr sagt und alles, was ihr tut, soll im Namen von Jesus, dem Herrn, geschehen. Und dankt dabei Gott, dem Vater, durch ihn. Das ist das Wort des Herrn. Wir wollen uns heute drei Dinge an diesem Text angucken. Das erste ist Jesus und die Menschheit. Der zweite Aspekt ist Leben als Teil der neuen Menschheit. Und dann mein Kernpunkt, erinnere dich, wer du bist und dann lebe so. Das erste, Jesus und die Menschheit. Wenn man schon ein bisschen länger in der Gemeinde ist, dann hat man bestimmt schon mal diesen Begriff gehört, neuer Mensch, alter Mensch. Das ist in vielen Gemeinden so ein geflügeltes Wort, wenn man darüber spricht, dass man sich verändern möchte. Und ganz oft verwenden wir diese Begriffe ganz individualistisch. Das heißt, wir denken immer an einzelne Menschen, immer an mich zum Beispiel. Und dann verwende ich diese Begriffe auch metaphorisch. Also ich spreche von mir selbst und ich habe so eine Hälfte in mir, das ist so quasi der alte Mensch, das ist so das, wie ich nicht mehr sein möchte, wie ich nicht mehr sein sollte. Aber und auch die Seite an mir, die ich nicht so mag, aber dann gibt es so eine gute Seite an mir, so eine gute Hälfte an mir, das ist der neue Mensch, das ist, was Jesus möchte, dass ich bin. Und so denken wir über anderen nach, dass wir sozusagen so geteilte Wesen sind. Wir haben so den bösen Engel und den guten Engel, den alten Menschen und den neuen Menschen und die kämpfen die ganze Zeit miteinander und wir sind so dazwischen und so denken wir darüber nach. Aber das ist überhaupt nicht das, was Paulus im Sinn hat. Jesus ist nicht am Kreuz gestorben wegen dir allein. Du bist für Jesus, das war nicht die ganze Perspektive. Jesus hat nicht nur mich alleine im Blick, sondern Jesus hat die ganze Welt im Blick. Und Jesus ging es nicht darum, deiner alten Menschheit noch irgendeine kleine neue Menschheit dazuzufügen. Sondern Jesus ging es darum, dass die gesamte alte Menschheit aufhört und dass eine vollkommen neue Menschheit beginnt. Und wenn Paulus in diesem Text die Gemeinde auffordert, dass er sagt, hört auf, gewisse Dinge zu tun und fangt an, gewisse Dinge zu tun. Wir haben ja lange Listen hier gesehen. dann sind es nicht nur irgendwelche abstrakten Gebote, moralische Prinzipien, sondern es sind in erster Linie Charakterbeschreibungen. Charakterbeschreibungen der alten und der neuen Menschheit. Zwei vollkommen entgegengesetzte Arten, wie man Mensch sein kann. Die alte Menschheit ist eine Gesellschaft, die sich selbst kaputt macht. Eine Gesellschaft, in der Zusammenleben unmöglich ist, die sich selbst zerfleischt und wo Beziehungen kaputt gehen. Aber die neue Menschheit ist geprägt von Zusammenhalt, von gegenseitiger Unterstützung. Die neue Menschheit ist eine Gesellschaft, in der Beziehungen gefördert werden und bestehen und entstehen. Die alte Menschheit, das ist zum Beispiel das, was in Vers 5 beschrieben wird. Und wir können mal Vers 5 hier auf der Folie sehen. Hier werden ganz unterschiedliche Sachen aufgezählt. Wenn ich diese Wörter lese, dann muss ich an eine Situation denken. Ich sitze an einem Tisch und warte auf jemanden und höre so am Nachbartisch das Gespräch oder kriege so mit. Da sitzen zwei Frauen gemeinsam und die eine ist total am Weinen. Man merkt, sie ist niedergeschlagen und sie schüttet dieser anderen Freundin ihr Herz aus. Und aus dem ganzen Gespräch, weil es laut ist um mich rum, höre ich nur einen Satz. Weißt du, mir ist es mittlerweile egal, dass er diese ganzen anderen Frauen hat. Ich bin so angeekelt von meinem Mann, ich möchte gar nicht mehr mit ihm schlafen. Das ist die alte Menschheit. Oder wenn wir die Verse 8 bis 9 angucken. Hier geht es weniger um Sexualität, als vielmehr um Worte, was wir mit Worten machen. Und da denke ich an einen Mann, an einen sehr begabten Mann, an einen talentierten Mann, einen attraktiven Mann, der sein Leben echt nicht auf die Reihe kriegt. Und ich manchmal so überrascht bin, wie der durchs Leben taumelt, so chaotisch, so oft die falschen Entscheidungen trifft und mich frage, was ist bei dem los? Und dann erzählt er mir von seiner Familie. Und was der mir erzählt, wie der von seinen Eltern zur Sau gemacht wurde als Kind. Was der noch für Worte in Erinnerung hat. Du bist nichts wert. Guck mal, du kriegst es doch sowieso nicht auf die Reihe. Du solltest dich schämen. Das sitzt so tief, dass es auch sein jetziges Leben noch prägt. Das ist die alte Menschheit. Eine Gesellschaft, die sich gegenseitig zerstört. Aber dann malt Paulus uns auch in wunderbaren Worten diese neue Menschheit vor Augen. Und ich möchte gerade nur einen Punkt rausgreifen. In Vers 12 wird hier gesprochen, dass die neue Menschheit geprägt ist von tiefem Mitgefühl. Freundlichkeit, Bescheidenheit, Rücksichtnahme und Geduld. Ich weiß noch genau, ich bin in den USA Christ geworden. Ich hatte mit dem christlichen Glauben wenig am Hut. Ich bin mehr so mal mit zur Gemeinde gegangen, um ein paar neue Leute kennenzulernen. Und ich weiß noch genau, als ich das erste Mal in diese Gemeinde gegangen bin. Es war eine Gemeinde mitten auf dem Land, Altersdurchschnitt ungefähr 65. Ich war Hamburger Großstädter, junger Mann, kam aus einem linksliberalen, intellektuellen Milieu und das waren wirklich amerikanische Bauern auf dem Land. Aber ich komme in diese Gemeinde rein und mir begegnet eine unglaubliche Liebe. Nicht nur die für die Südstaaten typische Freundlichkeit, sondern eine tiefe Liebe. Und eine Liebe, die anhält. Ich komme da rein und ich merke, die Leute sind tatsächlich interessiert an mir. Die Leute freuen sich, dass ich da bin. Ich muss besonders an meine Gasttante denken, die ein so offenes und weites Herz hatte. Ich wusste, auch wenn sie ihre Dauerwellenfrisur hatte, die grässlich war, ihr Gesicht vollkommen zugepudert war und sie immer so amerikanische Kleidchen getragen hat, wenn ich mit einem dreckigen Obdachlosen vor ihrer Tür aufgetaucht wäre, hätte sie gesagt, ach Moritz, das ist ja schön, dass du einen Freund mitbringst. Das ist die neue Menschheit. Und als Jesus am Kreuz gestorben ist, hat die alte Menschheit aufgehört und hat die neue Menschheit begonnen. Das Besondere ist, dass dieser Wechsel war nicht so, hier ist die alte Menschheit, Jesus tot, Schnitt, und hier kommt die neue Menschheit. Sondern beginnend mit Jesus Tod überlappen sich diese beiden. Und die neue Welt ist im Verschwinden, die alte Welt ist im Verschwinden, die neue Welt ist am Beginn. Und wir leben gerade in dieser Zwischenzeit. Wir sind Teil der neuen Menschheit. Der entscheidende Punkt ist, dass Paulus der Gemeinde in Kolosse schreibt, Leute, ihr müsst jetzt nicht noch irgendetwas tun, um Teil dieser neuen Menschheit zu werden. Ihr müsst euch nicht da hocharbeiten. Ihr braucht auch nicht eine besondere Geisteserfahrung oder eine Begegnung mit dem Engel. Durch Jesus Christus seid ihr Teil dieser Menschheit. Und wenn sich in eurem Leben, auch in dieser Zwischenzeit, schon praktisch was verändern soll, dann muss es damit anfangen, dass ihr das checkt. Ihr seid Teil der neuen Menschheit. Durch euren Glauben an Jesus seid ihr mit ihm verbunden. Und dieser Glaube an Jesus drückt sich aus in der Taufe. In Vers 1 und 3 wird das beschrieben. Da steht, ihr seid zusammen mit Christus auferweckt worden. Und in Vers 3, ihr seid dieser Welt gegenüber gestorben und euer neues Leben ist ein Leben mit Christus in der Gegenwart Gottes. Ein paar Verse früher beschreibt Paulus nochmal, wie das passiert ist, in Kolosser Kapitel 2, Vers 12. Ihr wurdet zusammen mit ihm, das ist Jesus, begraben, als ihr getauft wurdet, und weil ihr mit ihm verbunden seid, seid ihr dann auch zusammen mit ihm auferweckt worden. Denn ihr habt auf die Macht Gottes vertraut, der Christus von den Toten auferweckt hat. Es kann ein bisschen verwirrend sein hier. Paulus sagt hier nicht, dass die Taufe von sich selbst funktioniert. Das heißt, man muss einfach einen Menschen taufen und dann wird er Teil der neuen Menschheit. Sondern in der frühen Kirche haben sich Leute, die angefangen haben, an Jesus zu glauben, sofort taufen lassen. Am selben Tag oder zwei Tage später. Aber nie haben sie lange gewartet. Das heißt, für Paulus war an Jesus glauben, getauft sein, ein und dasselbe. Und die Taufe hat so zwei Bilder, die uns helfen können, was es auf sich hat mit diesem alte Menschheit, neue Menschheit. Ich meine, ihr habt ja auch Taufen. Wenn man getauft wird, dann geht man hinunter in so ein Wasserbecken und dann meistens stützt der Prediger oder der Täufer einem den Rücken und dann wird man unter Wasser getaucht und kommt aus dem Wasser hoch. Und Paulus sagt jetzt, so wie ihr bei eurer Taufe ins Wasser getauft worden seid, so seid ihr auch als Mitglied der neuen Menschheit gestorben. Der Moritz, der alte Mensch, das Mitglied der neuen Menschheit, der lebt nicht mehr. Der ist tot. Aber so wie ihr bei der Taufe aus dem Wasser hochgekommen seid, so seid ihr auch mit Jesus auferstanden. Und ihr seid sozusagen zu einem neuen Leben als Teil einer neuen Menschheit geworden. Es gibt hier noch ein anderes Bild, das uns helfen kann, das zu verstehen. Und das lesen wir in Versen 8 bis 9. In Versen 9 bis 10. Ihr habt doch das alte Gewand ausgezogen, den alten Menschen mit seinen alten Verhaltensweisen. Und ihr habt das neue Gewand angezogen, den neuen, von Gott erschaffenen Menschen, der fortwährend erneuert wird. Bei der Taufe in der frühen Kirche war es tatsächlich so, dass die Leute nackt getauft wurden in den meisten Fällen. Das heißt, man ist als Täufling zum Taufwasser gegangen, man hat seine alten Klamotten abgelegt, man ist ins Wasser gegangen, wurde getauft und dann ist man aus dem Wasser hochgekommen und hat oft symbolisch ein weißes Taufgewand bekommen, das man dann angezogen hat. Und so ist das auch mit der alten und der neuen Menschheit. Paulus sagt, wie ein Kleidungsstück habt ihr diese alte Menschheit ausgezogen Und wie ein Kleidungsstück habt ihr durch eure Taufe, durch euren Glauben an Jesus, die neue Menschheit angezogen. Und das ist es, was ihr jetzt tragt. Und genauso radikal wie dieses Bild ist auch der Bruch. Bei der Taufe ist es ja, dieses Bild ist ganz klar, vorher, nachher. Da gibt es keine Grauzone dazwischen. Und genauso ist es auch. Man kann nicht Teil von dieser alten Menschheit sein und Teil von dieser neuen Menschheit. Entweder oder. Und Paulus sagt jetzt, ihr seid aber Teil der neuen Menschheit durch euren Glauben an Jesus. Jetzt guckt ihr euch an und denkt so, weiß nicht so genau. In den Versen 3 bis 4 schreibt Paulus, dass weil wir in dieser Zwischenzeit leben und dieser Bruch nicht so radikal war, ist dieses neue Leben, was wir haben, wir sind Teil der neuen Menschheit, aber es ist noch nicht ganz sichtbar. Er schreibt in Vers 3, dieses Leben ist den Blicken der Menschen verborgen, doch wenn Christus, euer Leben, in seiner Herrlichkeit erscheint, wird sichtbar werden, dass ihr an seiner Herrlichkeit teilhabt. Das heißt, wir sind zurzeit noch in einem Prozess, wir sind schon die neuen Menschen, aber diese neue Menschheit wird in unserem Leben Stück für Stück sichtbar. Und dann am Ende der Zeit, wenn Jesus wiederkommt, wird diese Menschheit vollkommen sichtbar für uns. Das heißt, es gibt immer wieder Situationen, auch im jetzigen Leben, und wir kennen sie alle, wo wir nicht so handeln, wie Paulus es hier vom neuen Menschen beschreibt. Aber dann können wir sagen, das bin ich nicht. Kennt ihr das, wenn es einen total freundlichen und liebevollen Menschen gibt und der fährt in einer Situation so richtig aus seiner Haut und pumpt jene an und wird so richtig zickig, dann sagen das Leute ja manchmal, keine Ahnung, was da mit mir los war, das bin ich eigentlich nicht. Weil man sagt, ich kenne mich eigentlich anders. Und so ein bisschen müssen wir auch darüber nachdenken, wir sind Teil der neuen Menschheit. Und wenn wir noch manchmal wie Teil der alten Menschheit handeln, dann ist das nicht, wer wir wirklich sind. Mein letzter Punkt, erinnere dich, wer du bist, und dann leb auch so. Dieses Bild der Taufe, diesem Vorher-Nachher, das hilft uns auch zu überlegen, was diese ganze Idee jetzt praktisch für uns bedeuten kann. Es ist ja interessant, ne? In Vers 9 bis 10 sagt Paulus, ihr habt den alten Menschen ausgezogen und ihr habt die neue Menschheit angezogen. Aber gleichzeitig sagt er in dem Text, also legt die alte Menschheit ab und zieht die neue Menschheit ab. Das heißt, er sagt, ja, es ist was passiert und jetzt macht es so. Warum? Ich habe mal auf dem Schiff gearbeitet und ich bin ja nicht so groß, das war kein Problem, aber ich hatte zwei Freunde, die waren ungefähr 2 Köpfe größer als ich und die mussten dann auf dem Schiff immer so durch die Gegend laufen, damit sie sich nicht den Kopf stoßen. Und das Witzige war, wenn wir dann vom Schiff runtergegangen sind oder oben auf Deck waren, freier Himmel, die sind trotzdem noch so durch die Gegend gelaufen, weil sie sich daran gewöhnt hatten. Ich will das mal ein bisschen veranschaulichen. Das hier ist die alte Menschheit. Und ich habe die alte Menschheit angezogen. So. Das ist ein ziemlich schwerer Wanderrucksack. Und ich merke, wie das meine Schultern so ein bisschen niederdrückt. Das ist ein bisschen unangenehm. Das ist auch ein bisschen eng mit diesen ganzen Gurten. Und ich habe so richtig Schulterschmerzen auch davon. Es tut hier richtig weh. Außerdem merke ich, dass ich durch diesen Rucksack immer so ein bisschen nach vorne gebeugt gehe. Mein Blick ist so automatisch nach unten gerichtet. Ich kann auch nicht so lange gehen. Also wenn ich einen langen Spaziergang mache, dann merke ich, dass ich irgendwie viel schneller erschöpft bin als die anderen. Ich bin so richtig niedergedrückt. Und um ganz ehrlich zu sein, das ganze Leben fühlt sich für mich ein bisschen wie so eine schwere Wanderung an. Es ist kein großer Spaß, es ist keine leichte Sache. Jetzt lasse ich mich taufen. ich fange an Jesus an zu glauben und ich lege die alte Menschheit hier ab. Ich gehe ins Wasser, ich komme raus und ich ziehe mir die neue Menschheit an. Ich bin immer noch nach vorne gebeugt. Ich habe echt Schulterprobleme. Mein Blick ist nach unten gerichtet. Ich bin ziemlich sicher, dass ich keine langen Spaziergänge machen sollte. Und das Leben ist eine ziemlich schwere Wanderung. Jetzt könnte natürlich jemand kommen und einfach mir ein paar praktische Tipps geben. Sagen, ey Moritz, du musst einfach Schulterübungen machen. Okay, mal ein bisschen rollen. Keine Ahnung, ist irgendwie immer noch eine komische Fehlhaltung. Könnte auch sagen, Moritz, weißt du so, das Leben ist voller Dinge, die man angucken kann. Weißt du so, es gibt so viel zu entdecken. Ja, aber irgendwie, ich muss halt nach unten gucken irgendwie. Ja, Moritz, weißt du so, wag doch mal was. Mach doch mal einen langen Spaziergang. Nee, das kriege ich sowieso nicht hin. Hey, Moritz, du hast einen Grund zur Freude. Freu dich doch mal. Warum bist du immer so niedergeschlagen? Ja, weil es einfach eine anstrengende Wanderung ist. Diese ganzen Tipps bringen mir überhaupt nichts, wenn ich über mich denke, als einer, der Teil der alten Menschheit ist, der die ganze Zeit einen schweren Rucksack auf seinem Rücken rumträgt. Aber was, wenn mir jemand sagt, Moritz, warte mal kurz, du bist jetzt Teil der neuen Menschheit. Ach, echt? Krass. Ich kann gerade gehen. Ich habe gar keinen schweren Rucksack mehr auf. Moritz, mach doch mal Schulterübungen. Vielleicht hilft dir das ja. Oh ja, stimmt. Moritz, du bist Teil der neuen Menschheit. Guck dich doch mal um. Oh, krass, ja, wenn man so Teil der neuen Menschheit ist, dann gibt es ja echt viel zu entdecken. Moritz, du bist Teil der neuen Menschheit. Du kannst jetzt lange laufen. Meinst du echt? Ja, Moritz, du bist Teil der neuen Menschheit. Oh ja, stimmt. Ist ja gar nicht mehr so schwer wie vorher. Moritz, und das Leben ist auch nicht trist. Wart mal ein paar Wochen ab, du wirst merken, dass sich was verändert hat. Versteht ihr, was ich sagen will? Wenn wir unser Leben verändern wollen oder wenn wir zum Beispiel als Seelsorger jemanden dabei begleiten, sein Leben zu verändern, dann sind praktische Übungen gut. Dann sind auch Appelle gut, dass man sagt, ey, ich mache dir Mut oder ich will dich herausfordern, mal was zu wagen. Aber das muss alles damit anfangen, dass wir verstehen, wer wir sind. Weil wenn wir nicht verstehen, wer wir durch Jesus sind, dann geschieht all diese Übung durch ein falsches Vorzeichen. Dann mache ich Schulterübungen nicht, weil ich weiß, dass ich jetzt aufrecht gehen kann und weil es mir dabei hilft, meinen aufrechten Gang noch mehr einzuüben, sondern dann mache ich das, um irgendwie von dieser Last frei zu werden, was nicht funktioniert. Es ist eine Sache, die wir auch nicht nur einmal machen, sondern die wir uns immer wieder neu vor Augen malen müssen. Mir ging es so zum Beispiel letzte Woche, dass ich, als ich diese Verse 11 bis 17 mir einfach mal so auf mich wirken lassen habe, habe ich so gesagt, krass, und das bin ich. Ich bin schon Teil dieser neuen Menschheit. Und dann gab es so Situationen bei mir, zum Beispiel, wenn ich pissig auf meine Frau reagieren wollte im Haushalt, ohne Witz, wo mir dieser Bibeltext, dieses Bild der neuen Menschheit in den Sinn gekommen ist und ich gemerkt habe, warte mal, Moritz, das bist du nicht. Du bist nicht einer, der Streit anzettelt wegen Abwaschen. Du bist Teil der neuen Menschheit. Und ihr seid Leute, die geduldig miteinander seid. Und ihr seid Leute, die barmherzig miteinander sind. Ich möchte euch noch zwei Beispiele zum Schluss geben. Wir haben eine afghanische Familie, das sind gute Freunde von uns. Und in Afghanistan ist es so, wie in den meisten Kulturen der Welt, da ist die persönliche Identität ganz stark verbunden mit dem, aus welcher Volksgruppe man kommt. Und die unterschiedlichen Volksgruppen stehen ziemlich in Feindschaft einander gegenüber, auch wenn man natürlich, also Afghane ist immer noch besser als Iraner, aber so die Pashtunen und die Tadschiken und die Hazara, die stehen auch so ein bisschen im Clinch miteinander. Und man weiß immer, die Volksgruppe, in der ich geboren bin, das ist die beste. Also die Afghanen sind ja fast alle Muslime, die wissen auch, die Hazara, das sind die besten Muslime. Nein, die Tadschiken, das sind die besten Muslime. Und wir sind eigentlich auch die wahren Afghanen. Jetzt habe ich eine Freundin, die sind hier in Deutschland Christen geworden. Und die hat verstanden, dass sie durch Jesus nicht mehr in erster Linie Tadschikin ist, sondern dass sie durch Jesus in erster Linie Christin ist. Und mit was für einer Begeisterung die uns erzählt von den Volksgruppen in Afghanistan. Moritz, es gibt so viele unterschiedliche Volksgruppen. Und bevor ich Jesus kannte, ich hätte nur auf meine eigene Volksgruppe geguckt. Aber jetzt kenne ich Jesus und mein Herz ist voller Liebe. Und ich möchte, dass alle Volksgruppen in Afghanistan Jesus kennenlernen. Das ist, was in Vers 11 steht in diesem Text. Es gibt nicht mehr diese unterschiedlichen Gruppen. Es gibt einen neuen Menschen in Jesus. Ich weiß nicht, was es bei euch ist, was eure Identität so prägt. Ich habe es eben schon angedeutet, ich bin in einem intellektuellen, ökologisch, politisch orientierten Elternhaus aufgewachsen und es prägt meine Identität. Und als ich dann Christ geworden bin, war es mir immer wichtig, ich bin nicht so wie das gemeine Fußvolk Christen. Ich bin intellektueller Christ. Und das hat mich ziemlich überheblich gemacht. Und da hätte mir jemand sagen können, Moritz, Überheblichkeit ist Sünde, hör auf damit, überheblich zu sein, ist schlecht, du bist so arrogant, ändere das mal. Aber was viel wichtiger ist, ich musste das, was ich schon war, den neuen Menschen, meine Identität, ganz bewusst anziehen und lernen zu sagen, ich bin Christ. Ich habe eine politische Orientierung, das ist voll okay. Aber ich bin Christ. Genauso wie die anderen Christen. Und ich bin Christ durch Jesus Christus, nicht weil ich es mir erarbeitet habe. Und deswegen habe ich keinen Grund, überheblich zu sein. Also, Jesus ist gekommen, um der alten Menschheit den Garaus zu machen und um eine vollkommen neue Menschheit zu schaffen. Und so verrückt es klingt, wenn wir heute Morgen hier sitzen und an Jesus glauben, dann sind wir mit ihm verbunden und durch Jesus schon jetzt Teil der neuen Menschheit. Wenn ihr euer Leben verändern wollt, dann ist nicht der erste Schritt, irgendwie so einen inneren Kampf auszutragen, dann ist nicht der erste Schritt, irgendwelche Schritte zu gehen, um sich auf eine neue geistliche Stufe hochzuarbeiten, sondern der erste Schritt, dass ihr euch erinnert, wer bin ich eigentlich durch Jesus? Wer bin ich eigentlich wirklich? Dass ihr das bewusst nochmal anzieht, wer ihr schon seid. Und dass ihr dann anfangt, dann könnt ihr auch Übungen machen und zu Seminaren gehen und was ihr wollt. Aber das ist der erste Schritt. Also, ihr habt den alten Menschen mit seinen Gewohnheiten abgelegt. Und ihr habt den neuen Menschen angezogen, der immer mehr Gottes Ebenbild gleicht. Also, legt den alten Menschen ab und zieht den neuen Menschen an.